Fairness und Sturheit. Es war alles gar nicht so schlimm. Zwar waren die meisten Colleges damals, verglichen mit heutigen Internaten, ungemütliche Zöglingsanstalten mit unpersönlichen Lehrkräften, verrufen für ihren fast militärischen Drill, doch in einigen, vorerst noch wenigen Schulen, begannen sich fortschrittliche Erziehungsmethoden durchzusetzen. Besonders im Charterhouse College, dessen Leiter Hike Brown sich den pädagogischen Ideen des verstorbenen Professors Baden-Powell, Stees Vater, verpflichtet fühlte. Die Charterhouse-Schule war eine der ältesten Schulen Englands, im Jahre 1611 von Kartäusermönchen in der Londoner Innenstadt gegründet und später hinaus aufs Land verlegt, in einen riesigen, verwilderten Park der Grafschaft Surrey im südwestlichen England. Die Schule sah aus wie eine Burg, der Park war eine Wildnis, der Leiter Hike Brown galt als Freund lockerer Erziehungsmethoden und deshalb wollte Stee nur dort und nirgendwo anders studieren. Ein Studienplatz allerdings war in dieser von Eltern und Schülern geschätzten Schule fast nur durch Protektion zu bekommen, nicht durch die besondere Leistung einer Aufnahmeprüfung. Beziehungen hatte die Familie Baden-Powell zur Genüge. Stees verstorbener Vater war nach wie vor allgemein ein Begriff und seine Mutter hatte sich inzwischen die Wertschätzung der Londoner Gesellschaft erworben. Sie war eine Mitstreiterin von Florence Nightingale 1820 bis 1910, die weltberühmt wurde, als sie während des Krimkrieges die bis dahin völlig vernachlässigte Pflege der Verwundeten im großen Stil organisierte und mit ihren dabei erzielten Erfolgen im Jahr 1864 den Anstoß zur Gründung des Roten Kreuzes gab. Henriette Grace Baden-Powell setzte sich zudem für die Emanzipation der Frauen ein, deren wichtigste Aufgabe damals Kochen und Kinder kriegen war. Sie wurde führendes Mitglied der Union zur Erziehung der Frau und arbeitete wie vor ihrer Ehe wieder in einem Londoner Armenspital. Für die solchermaßen hochgeschätzte Witwe des Professors Baden-Powell war es also kein Problem, ihren 13-jährigen Sohn Stee den heiß ersehnten Studienplatz im Charterhouse College zu besorgen. Sie ging zum einflussreichen Duke of Marlborough, trug ihm die Bitte vor und dieser sprach sich leicht verbeugend: "Selbstverständlich, gnädige Frau, ich werde mir erlauben, die Aufnahme ihres Sohnes ins Charterhouse College sogleich zu veranlassen." So leicht hatte es ein Protektionskind. Am letzten Ferientag des Jahres 1870 beim Frühstück verkündete Henriette Grace Baden-Powell die Freudenbotschaft ihren Kindern, die gerade am eichenen Esstisch des Londoner Hauses aßen und zum Porridge, dem traditionellen Haferbrei der Engländer, den ebenso traditionellen Tee tranken. Alle blickten auf Stee, dessen Wunsch nun erfüllt war. Doch Stee platzte nicht vor Freude. Er schüttelte nachdenklich den Kopf. "Nein, ich will nichts mit Beziehungen erreichen. Ich will einen Studienplatz durch eigene Leistung bekommen. Ich verzichte." Sprachlosigkeit in der Runde. Völlige Stille. Einige Sekunden nur. Dann fuhr Stee ächzend unter einem Schulterschlag seines Bruders Warrington zusammen. "Bravo, Stee", sagte Warrington. "So ist's richtig." Die anderen Brüder nickten und auch die Mutter zeigte Respekt vor Stees sonderbarer Mischung aus Fairness und Sturheit. Stee bewarb sich an einer anderen, hoch angesehenen Schule, dem schottischen Fettes College in Edinburgh, wo es auf Beziehungen weniger ankam. Er bestand die Aufnahmeprüfung, erhielt einen Studienplatz und ging dann doch in die Charterhouse-Schule. Seine Begründung: Er habe bewiesen, dass er sich in einem angesehenen College einen Studienplatz zu erkämpfen imstande sei. Und nun könne er auch die Protektion akzeptieren und sich seinen Wunsch erfüllen, in die Charterhouse-Schule einzutreten. Vor Beginn des ersten Trimesters 1870 erschien Stee an der Hand seiner Mutter bei Hake Brown, dem Schulleiter, der sich später erinnern wird. Da stand er vor mir, im sauberen Matrosenanzug, rothaarig, sommersprossig, klein und drahtig. Auffällig war sogleich sein selbstbewusstes Auftreten. Stee bekam ein Bett im großen Schlafsaal zugewiesen, räumte Kleidung, Hefte, Federhalter, Tintenfass, Taschenmesser, Kompass, Schnur und dergleichen in den Schrank und hatte am nächsten Tag schon den ersten Unterricht. Als kurios empfand er es, dass die Lehrer und Erzieher Talare und Barette zu tragen pflegten. Bei jeder Gelegenheit während des Unterrichts, während des Essens und sogar während der Spaziergänge im Park. Sie gaben sich ehrwürdig, gemessen, sehr distanziert. Nichts konnte sie mehr ärgern als mangelnde Ehrerbietung und Aufmerksamkeit im Unterricht. Der Erzieher, ein Mordskerl. Die Mitschüler nannten Stee gleich von Anfang an spöttisch Bathing Towel nach seinem ähnlich klingenden Familiennamen Baden-Paul. Doch lange sollte ihn keiner Bathing Towel rufen. Steve hatte nämlich einen Beschützer, der sich solche Scherze verbat. Über diesen Beschützer muss einiges gesagt werden. Hike Brown, der Schulleiter, ein fortschrittlicher Pädagoge, hielt viel von Selbsterziehung junger Leute. Und deshalb wurde im Charterhouse College jedem neuen Schüler ein älterer Mitschüler zugewiesen. Ein sogenannter Fagmaster, der für den Jüngeren die Verantwortung trug. Für charakterliche Entwicklung, Ausbildung, Qualität der Hausaufgaben, für sportliche Erfolge und auch für die Sicherheit bei gefährlichen Spielen. Oberflächlich besehen mag das Fagmaster-System nur als Erziehung des Jüngeren durch den Älteren erkennbar sein. Tatsächlich ist es jedoch eine Methode wechselseitiger Erziehung, förderlich auch für die charakterlichen Qualitäten des Älteren. Der Ältere nämlich, der Stärkere, der Beschützer, muss Vorbild sein. Er trägt Verantwortung und hat Pflichten, und deshalb wird er selbst zu vorbildlichem, verantwortlichem und pflichtbewusstem Verhalten erzogen. Der Jüngere lernt Verantwortlichkeit, Pflichtbewusstsein durch das Vorbild seines Beschützers. Er wird später selbst Fagmaster eines Jüngeren und wächst mit dieser Aufgabe dann in die Rolle des Erwachsenen hinein. Stees Fagmaster war nur 3 Jahre älter, 16 Jahre alt, eine Sportskanone, ein guter Fußballspieler und geschickter Boxer. Und als er hörte, dass sein Schützling mit dem Namen Bathing Towel gerufen wurde, griff er sich den nächstbesten Spötter und sagte, du wirst eine Tracht Prügel beziehen, wenn du Stee nochmals Bathing Towel nennst. Seitdem war es vorbei mit solchem Unsinn. Der Name Stee aber blieb ihm nicht erhalten. Die Mitschüler nannten ihn fortan BP, englisch ausgesprochen BP, nach den Initialen seines Familiennamens Baden-Paul. BP bewunderte seinen Fagmaster. Er empfand ihn als guten Typen, als Mordskerl, der ihm überlegen war und dessen Beispiel er nachzueifern hatte. So konnte es geschehen, dass ein nur 3 Jahre älterer Mitschüler mehr Einfluss auf seine Erziehung gewann als alle anderen, die ihn bisher erzogen hatten. Mehr als Großvater Smith, mehr als Pfarrer Alfrey, mehr sogar als eine vorbildliche, hochverehrte Mutter, mehr auch als Schulleiter Brown und alle Lehrer des Charterhouse Colleges, die Pädagogik studiert hatten und deren Beruf die Erziehung junger Menschen war. BP schaffte es bald, eine besondere Stellung unter den Schülern zu gewinnen. Die er seinen im Hyde Park und den Wäldern der Grafschaft Kent erworbenen Waldläufer- und Pfadfinderkünsten verdankte. Mit solchen Kenntnissen vermochte er sogar seinen viel bewunderten Fagmaster zu beeindrucken. Gelegenheit dazu boten ihm Abenteuer im Busch. Afrika vorm College-Tor. Rund ums Schulgebäude erstreckte sich ein riesiger Park, der so verwildert war, dass er mit einiger Fantasie dem afrikanischen Busch verglichen werden konnte und von den Schülern dementsprechend als der Busch bezeichnet wurde. Afrikas Wildnis lag gewissermaßen vorm College-Tor. Zwar gab es einige Kieswege im Park, doch abseits der Wege war Wildnis und Wald und verfilztes Dickicht aus Sträuchern vielfältiger Art, das nie gerodet, nie gärtnerisch gestaltet wurde. Fichten, Erlen, Eichen und Buchen, die aus dem Gestrüpp herausragten, wurden nie gefällt, und wenn sie umstürzten, vom Blitz getroffen oder vom Sturm niedergerissen, dann drang kein Holzarbeiter zu ihnen vor. Sie blieben liegen, kreuz und quer, bis sie verfaulten und vermoderten. Durchs Gestrüpp schlängelte sich ein Bach, an dessen Ufern die Tiere ihre Tränken hatten. BP beobachtete sie dabei, er spürte den Fährten nach und kannte bald die Rehe, Füchse und Hasen im Charterhauspark, wie der Jäger den Wildbestand seines Reviers. Dort lernte BP seinen Fagmaster die Trittsiegel des Fuchses von der Fährte eines Rehs zu unterscheiden, die Spuren zu verfolgen, die Essungsplätze und Tränken ausfindig zu machen und das Wild aus nächster Nähe zu beobachten. Allerdings, die Schulordnung verbot solche Abstecher in die verwilderten Bezirke des Parks. Erlaubt waren nur Spaziergänge auf den Kieswegen, wo die Lehrer ihre Schüler im Auge behalten konnten und gelegentlich in feinsinnige Gespräche verwickelten. Auch BP spazierte auf den Kieswegen herum, solange ihn die Lehrer sahen, doch kaum fühlte er sich unbeobachtet, flitzte er zum Gebüsch, ins nächste Loch hinein, wie ein flüchtender Fuchs, sogleich fühlte er sich frei, ungezwungen, glücklich in der Wildnis, die ihn umgab. Häufig war er allein in seinem Paradies. Manchmal begleitete ihn sein Fagmaster und gelegentlich führte er eine ganze Mitläuferbande durch die Jagdgründe des Charterhouse Colleges. Den Lehrern fiel bald auf, dass BP und seine Freunde spazieren gingen und dann jählings verschwunden waren, wie vom Erdboden verschluckt. Sie vermuteten die Buben ganz richtig im Busch, befürchteten eine zusätzliche Verwilderung der Bande und setzten allmählich ihren Ehrgeiz daran, derlei Spiele zu unterbinden und der Schulordnung wieder Geltung zu verschaffen. Ohne Erfolg. An Waldläuferkünsten war BP den Charterhauslehrern überlegen. Er verwischte jeden Tritt im Gras, der seinen Abstecher von den Kieswegen verraten hätte. Er beschlich und belauschte die Lehrer sogar, wenn sie auf den Kieswegen standen und beratschlagten, wie sie den Schülern auf die Schliche kommen konnten. Solche Erfahrungen kamen BP später bei seinen Abenteuern in Afrika sehr zustatten. Als er kriegerische Eingeborene genauso überlistete, beschlich und belauschte wie die Lehrer des Charterhouse Colleges. In zwei Zeichnungen hatte er Jahre danach diese beiden Situationen gegenübergestellt. Eine andere Zeichnung erinnerte an ein Vergnügen, das BP während seiner Schulzeit besonders Nervenkitzel bot. Er kletterte auf Äste, die über Kieswegen herausragten, und beobachtete die Lehrer, die unter ihm auf Wegen spazierten und nach den Waldläufern ihrer Schule ausspähten. Keiner kam auf die Idee, nach oben zu blicken, wo BP wie ein Indianer an den Ast geschmiegt lag. Besonders verdächtig kam er den Lehrern vor, als er eines Tages irgendwo im unzulänglichen Busch gedämpfte Axthiebe und das Geprassel niederstürzender Bäume vernehmen musste. Die Erklärung war ganz einfach. BP baute im Busch eine Brücke über den Bach, eine so stabil gezimmerte Brücke übrigens, dass sie jahrzehntelang hielt und später, als er ein berühmter Mann wie ein Denkmal den Besuchern gezeigt wurde. Dank der fortschrittlichen und lockeren Erziehungsmethoden von Hike Brown gab es nie Ärger. Der Schulleiter sah keine Gefahr in solchen Waldläuferspielen und verbot deshalb den Jungen nicht, in den Busch zu tigern. Er änderte aber auch nicht die Schulordnung und hinderte die Lehrer nicht, auf deren Einhaltung zu drängen. Allerdings ermahnte er sie, das gleichsam indianische Versteckspiel mit den Schülern als Sport aufzufassen, als Wettkampf mit fairen Mitteln, bei dem einer den anderen zu überlisten versuchte und bei dem eben die Bubenbande unter der Führung von BP meistens als Sieger hervorging. Hike Brown war der Auffassung, dass solche Siege das Selbstbewusstsein seiner Schüler nur stärke. Die Abenteuer im Busch wird BP später einmal über diese Waldläuferzeit im Charterhouse Park schreiben, lehrten mich, die Lebensfreude zu entdecken. Sie nahmen meine Erinnerungen mehr gefangen als das, was wir in Klassenzimmern lernten.